Gesundheit, Ernährung, Fitness, mentale Gesundheit. Tipps zum Thema. Gesund und glücklich. Der Lifestyle-Podcast von Kathi Bellowitsch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute geht es um zwei Themen, die zusammenhängen und vielen Menschen das Leben schwer machen. Reizdarm und SIBO, also die bakterielle Fehlbesiedlung des Dünndarms. Blähbauch, Krämpfe, mal Durchfall, mal Verstopfung und am Ende hört man dann oft mal ganz gerne, damit müssen Sie leben. Dass das absolut nicht sein muss, wird sie uns heute ganz bestimmt sagen. Sie ist Fachärztin für Allgemein- und Viszeralchirurgie und somit ein echter Profi, wenn es um die Darmgesundheit geht. Herzlich willkommen, Dr. Birgit Dienewitzer.
Ja, hallo.
Hallo, liebe Birgit. Ich freue mich sehr, dass du erneut bei mir zu Gast bist. Wir hatten ja schon eine äußerst interessante Folge zum Thema Proktologie. Damals haben wir über Hämorrhoiden gesprochen.
Ja, das war super.
Das war super, genau. Die Folge kann man natürlich nach wie vor überall, wo es Podcasts gibt, nachhören. Liebe Birgit, du unterstützt Menschen dabei, ihre Darmgesundheit zu verbessern, indem du ihnen hilfst, ihr Bauchgefühl wiederzufinden und ihre Symptome richtig zu interpretieren.
Ganz genau.
Ja. Ein Thema, über das wir heute sprechen, ist der Reizdarm. Mhm. Was genau ist ein Reizdarm eigentlich und wie fühlt sich so ein gereizter Darm für Betroffene an?
Ja, also der Reizdarm ist ein Riesenthema, weil es sich eben so unterschiedlich anfühlen kann. Und das Wichtigste beim Reizdarm ist, dass es eine Ausschlussdiagnose ist. Das heißt, man sucht mal nach etwas und da gibt es Kriterien, nach was man sucht sozusagen. Also man muss den Magen anschauen, den Darm anschauen, also verschiedene Tests machen, was zugrunde liegen kann. Und wenn dann nichts rauskommt, dann kommt der Reizdarm raus sozusagen. Also wenn Beschwerden da sind, die fassbar sind über 6 Monate, wenn das zum Beispiel mit der Stuhlentleerung zu tun hat, dass es mich erleichtert, wenn ich aufs Klo gehe. Oder auch wenn die Stuhlkonsistenz, also Durchfall, Verstopfung so abwechselnd ist, da gibt es verschiedene Reizdarmtypen, also mit Verstopfung oder mit Durchfall oder mit beidem. Und wenn die Beschwerden länger als 6 Monate dauern und eben davor auch alles abgeklärt wurde. Was so an Erkrankungen sein kann, also von Zöliakie, also Weizenallergie bis einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung. Solche Dinge müssen natürlich vorab ausgeschlossen werden, bevor man wirklich Reizdarm erst in den Mund nimmt. Ja.
Wird einem bei einem Reizdarm auch schlecht oder hat keinen
manchmal,
Hunger?
Manchmal, ja, manchmal. Das ist ganz unterschiedlich. Das ist von Völlegefühl nach dem Essen, was extrem ist, wo es am Rauf steht, von massivem Aufstoßen oder auch wechselnde Stuhlgänge, wo man sagt, manchmal habe ich nur Durchfall, manchmal habe ich Verstopfung und das innerhalb von 3 Tagen. Also wo das ganz extrem wechselt oder wo man sagt, die Luft drückt und man hat einen Blähbauch, man hat ganz viele Blähungen. Das ist sehr, sehr unterschiedlich, was da so los ist. Also auch Darmgeräusche, die ganz laut sind, die dann mit dazukommen, wo man sagt, na früher war das nicht, irgendwann einmal ist das losgegangen. Also es ist ganz buntes Feld der Symptome eigentlich.
Und klingt absolut belastend für all jene, die es haben.
Genau.
Und viele denken wahrscheinlich auch oder hören dann auch, jetzt bildest du ja nur ein bisschen ein, komm entspann dich, geh aufs Klo, ist was anderes,
richtig,
oder?
Und das ist der Grund, warum das so mein Steckenpferd geworden ist, weil ich komme ja aus der Endoskopie, aus den Spiegelungen. Und was mich immer extrem, also früher extrem belastet hat, wenn Menschen gekommen sind und du hast schon in ihren Augen gesehen, ich bin die letzte Rettung, weil ich sehe jetzt vielleicht, was sie haben. Und ich habe vorher schon gewusst, nach der Geschichte, glaube nicht, dass ich was sage, das wird nichts. Also und dann war der Darm wunderschön und das waren aber die Patienten, die am meisten Leidensdruck gehabt haben. Und ich habe mir gedacht, das gibt's ja nicht. Die, die nichts haben, haben so viel Leidensdruck. Die, die was haben, haben gar nicht so einen Leidensdruck. Also nicht immer, aber das war so ganz, ganz... ja, ein Riesenthema für mich, ein Riesenfragezeichen. Und deswegen habe ich mich mit dem so beschäftigen angefangen. Und das fasziniert mich einfach, was so mit dem Darm alles zusammenhängt.
Und in weiterer Folge weiß man ja auch mittlerweile, dass bis zu 70% der Reizdarmpatientinnen an einer Dünndarmfehlbesiedelung, also an SIBO, leiden.
Ganz genau.
Und Symptome wie Blähungen, aufgeblähter Bauch, Übelkeit, Stuhlunregelmäßigkeiten, all das, was du jetzt aufgezählt hast, an dieser Erkrankung liegen.
Genau.
Aber SIBO, was ist denn das schon wieder?
Ja.
SIBO.
Ja, fancy, gell?
Was steckt dahinter? Absolut.
Die fancy neue Diagnose. Nein, SIBO an sich gibt es schon länger, nur die Diagnose als Code sozusagen so im Medizinerkatalog gibt es seit 2023. Nur in der Forschung ist es natürlich schon länger, diese Dünndarmfehlbesiedelung. Und das, was man wissen muss, das ist behandelbar, hat eine große Rückfallrate wohl, aber es ist sehr gut behandelbar und man muss ein bisschen eine längere Dauer in Kauf nehmen, je länger das geht. Die meisten haben da schon Monate, Jahre, Jahrzehnte Beschwerden und da muss man natürlich sagen, da kommen dann andere Sachen an oder zu, ja, weil der Reizdarm sozusagen, der gereizte Darm ist ja auch was gewöhnt. Das heißt, der ist auch gewöhnt, diesen Pfad der Schmerzen gut zu gehen und der Darm bildet auch mehr Schmerznerven aus, ja, mehr Schmerzantennen. Das heißt, eine Blähung oder eine Luft, die zwickt, die spüren wir zwar gar nicht, das ist unterm Radar oder Verdauung ist unterm Radar und kommt irgendwann einmal raus, wenn jetzt irgendwas wirklich verzwickt ist. Beim Reizdarmpatienten, der schon lange Beschwerden hat, bei dem kommt das alles übers Radar. Das heißt, ganz, ganz viele Verdauungsaktionen, die eigentlich normal sind, werden als Schmerzen oder als unangenehme Bewegungen wahrgenommen. Und das ist natürlich extrem belastend. Und wenn dann SIBO noch dazukommt, dann kann man auch ganz unterschiedliche Symptome haben. Führend ist meistens ein Blähbauch, so eine Art Schwangerschaftsbauch. Und wenn das permanent ist und sehr belastend ist und spannt natürlich auch, weil die Luft dann nirgendwo hin kann. Mhm. Das heißt, das ist Luft im Darm, die kann nicht weg von dort, weil der Dünndarm ist dafür nicht gemacht. Das heißt, der Dickdarm ist dafür gemacht, dass auch Bakterien da sind, die verstoffwechseln unsere pflanzliche Nahrung und pupsen Luft raus oder Methan oder was auch immer, wie es auch immer riecht. Ja. Mhm. Und wir pupsen das dann raus.
Wie kommt es überhaupt zu dieser Dünndarmfehlbesiedelung? Wer kriegt das und warum?
Das ist voll spannend, weil der Dünndarm ist voll schlau. Der ist ja ein meterlanges Verdauungszentrum, der ist ja dazu da, dass wir unsere ganzen Nährstoffe und Vitamine aufnehmen. Was beim Dünndarm das Coole ist, der hat alle 90 Minuten eine Auswaschfunktion, wie so kleine, ja, ich stelle mir das immer so ein bisschen comicartig vor, wie so kleine Reinigungsbäschen, die da von oben nach unten alles auswaschen und damit das schön reinhalten, weil im Dünndarm sind ganz wenig Bakterien. Im Dickdarm haben wir eine Bakterienvielfalt von Millionen, Milliarden Bakterien, Viren, Parasiten, alles Mögliche wohnt da drin. Wir haben ja da ein Mikrobiom, ein Virom, ein alles Mögliche, das uns gesund hält und uns verdaut, was wir nicht verdauen können. Nur diese Bakterien sind ja nicht hermetisch abgeriegelt vom Dickdarm, vom Dünndarm. Das heißt, wir haben da wohl eine Klappe, die sogenannte Ileozäkalklappe, das ist zwischen Dünndarm und Dickdarm. Das ist aber nicht wie eine Tür, die zugemacht wird, sondern das ist einfach nur so ein, das ist auch kein Ventil, das ist einfach nur etwas, was öffnet, der Dünndarm entleert sich und dann geht das wieder zu. Aber das ist nicht hermetisch verschlossen. Deswegen wandern immer wieder Bakterien rauf. Das weiß man schon, nur diese Auswaschfunktion alle 90 Minuten, die macht es, dass da nie Bakterien raufwandern. Über Nacht speziell oder wenn man Essenspausen hat, dann ist der besonders aktiv. Dieser, auf Englisch nennt man den Migrating Motor Complex, diesen MMC. Und ein Problem wird es dann, wenn der gestört wird. Und ganz häufig wird er gestört nach einer Magen-Darm-Infektion. Durch spezielle Viren oder Bakterien, wie zum Beispiel Salmonellen, Shigellen, Noroviren, zum Teil auch Coronaviren, die können das machen, dass wenn der Virus uns angreift, so ein Norovirus macht Erbrechen und Übelkeit solches und Durchfall. Mhm. Wenn der Virus da ist, dann sagt natürlich der Körper raus mit dir, Erbrechen und Durchfall, macht, ist er ja schlauer. Und auch Antikörper werden gebildet. Das heißt, Abwehrpolizei wird gebildet, die das beschießt und sagt, raus mit dir. Leider schauen Toxine von solchen, also Giftstoffe von solchen Bakterien oder Viren ganz, ganz gleich aus wie die Dünndarmnervenzellen. Das nennt man molekulares Mimikry. Und dann beschießen unsere Polizisten statt den Viren, die vielleicht gar nicht mehr da sind, unsere Dünndarmnervenzellen und beschädigen die. Und dadurch ist die Motorik gestört. Und wenn die Motorik gestört wird, dann kann der nicht mehr so gut auswaschen und dann wandern die Bakterien rauf und bleiben, wo sie sind. Und die denken sich, hey, super, da sind keine Gegenspieler.
Genau, da bleibe ich.
Da bleibe ich. Und genau die Luftbildner meistens bleiben dann dort, breiten sich aus und machen riesig viel Luft. Und der Dünndarm ist nur so 2-3 Zentimeter. Und wenn der sich ausdehnt, dann tut's weh. Und dann ist es spürbar, weil das nicht weiter kann. Weil auch wenn der dann anfängt mit seinem Motorkomplex, wenn der richtig sich bewegt, dann macht es Autsch, dann sagt er, naja gut, dann bewege ich mich lieber nicht mehr, lassen wir es. Und dann wird es natürlich immer schlimmer. Also dann wird es eine Spirale, wo man dann plötzlich merkt, egal was ich esse, es wird eigentlich immer nur schlimmer. Und wenn man dann auch Kohlenhydrate zum Beispiel isst, dann merkt man, oder spezielle Sachen in der Ernährung, dann merkt man, dass das diese Bakterien gern verstoffwechseln. Und dann merkt man, aha, wenn ich das isst, wird es ganz schlimm, dann lass es weg. Und dann kommt wieder die nächste Teufelsspirale, alles wird weggelassen. Dann sukzessive hat man auch die Darmflora, die da eben sehr leidet. Und das Mikrobiom verarmt, das Immunsystem wird schlechter. Und dadurch wird alles einfach sukzessive blöder.
Das klingt ganz elendig.
Mhm, ja.
Und kann ich da irgendwas tun, bevor wir jetzt drüber reden, wie ich überhaupt herausfinden kann, ob ich SIBO habe oder nicht? Aber was mache ich? Helfen da Mikronährstoffe? Fällt mir jetzt ein? Oder ich weiß nicht, was tue ich denn da?
Naja, prinzipiell zuerst einmal, so komisch das klingt, aber Ballaststoffe wären das Ziel, dass man wieder ein bisschen Vielfalt reinkriegt. Und da gibt es zum Beispiel sogenanntes PHGG, nennt man das. Das ist partiell hydrolysiertes Guarkernmehl. Gibt es in der Apotheke auch als Pulver. Und das kann man ganz minimal einführen, damit der Dickdarm wieder so gut aufgestellt wird, damit man eben ein bisschen eine Balance hinkriegt, damit man das besser aufstellen kann, das Immunsystem auch besser aufstellen kann. Das ist einmal das eine. Also den Planeten Dickdarm ein bisschen wieder herzurichten. Das zweite ist Stressmanagement. Wir haben ja zwei verschiedene Nervensysteme. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Ein Sympathikus, das ist so Fight, Flight,
Freeze. Den habe ich nicht so gerne. Ich liebe mehr den Parasympathikus.
Ja, genau. Der Parasympathikus ist der Entspannungsnerv. Genau. Und da sage ich immer zu meinen Patienten und Patientinnen, Parasympathikuspflege. Weil dann fängt der Bauch verdauen an. Das heißt, dann kann der Dünndarm seine Reinigungsfunktion machen. Mhm. Das heißt, wirklich Stressmanagement ist das A und O, auch in der Rückfallprophylaxe. Wenn das nicht beachtet wird, dann können wir uns im Kreis drehen. Das ist tatsächlich so. Also das ist wirklich dann natürlich empfindlicher, dieses Gleichgewicht. Man muss wirklich schauen, was brauche ich und vor allem, was brauche ich für Auszeit, Yoga, leichter Sport, Meditation, was auch immer das ist. Ja. Aber das ist ganz, ganz wichtig. Schlaf ist ein Riesenthema. Also da sind wir bei den Grundbedürfnissen eigentlich, was der Parasympathikus so liebt, damit der Dünndarm arbeiten kann. Und dann als konkrete Maßnahmen kann man mal bei SIBO zum Beispiel jetzt ganz konkret diese sogenannten FODMAPs, das sind so Fructooligosaccharide, das sind spezielle Dinge in der Nahrung, die diese Bakterien lieben. Und da ist die Hitlist Zwiebel, Knoblauch und Pilze. Da kann es einmal eine große Erleichterung geben, wenn man diese Ernährung, das nennt sich Low-FODMAP-Ernährung, nur in die sollte man nicht kippen, weil das ist das, was wirklich restriktiv ist und dann wieder mein Mikrobiom und meine Darmflora beeinflusst. Also das ist keine Therapie. Mhm. Es hungert diese Bakterien nicht aus. Das ist nur eine Erleichterung. Und das ist für viele dann, wenn sie das rauskriegen oder googeln und sagen, boah, ja, ich lebe schon lange, Low FODMAP, das war am Anfang super, aber das hat dann auch nichts genutzt. Und das ist ganz typischerweise, dass eigentlich sukzessive schlechter wird, weil es keine Therapie ist. Man kann die nicht aushungern. Ich sage Begleitung, mhm, aber keine Therapie. Wärme, Bauchmassage, ganz wichtig, weil der Dünndarm fängt sich an bewegen, wenn man massiert wird. Also wirklich so ein Babybäuchleinöl besorgen und
Kirschkernsackerl.
Genau, Kirschkernsackerl. Wärme, Bewegung und auch Bewegung mit Rotation. Das heißt, wenn ich aufstehe und Stiegen steigen, Treppen steigen, dann bewegt sich die Hüfte und dann rotiert die ein bisschen und der Darm kann sich auch ein bisschen mitbewegen und damit das loswerden. Es gibt da Yoga-Übungen mit so Drehungen, wo dann eben Luft ein bisschen entweichen kann und einfach ein bisschen Erleichterung gibt. Ja, das sind so die akuten Maßnahmen.
Ihr hört Gesund und Glücklich, den Lifestyle-Podcast von Kathi Belovic.
Jetzt müssen wir aber schon noch wissen, wie stellt man denn überhaupt fest, ob man SIBO hat? Gibt es da einen Test, ein Blutbild oder was gibt's da?
Na, also wenn man mal alles ausgeschlossen hat, was es sonst noch sein könnte, dann ist es ganz wichtig, dass man Atemtests macht. Das sind Atemtests, die aber, das ist mir besonders wichtig, eben nicht diese Intoleranztestungen sind. Also wenn man Fructose, Laktose, Sorbit kennen wahrscheinlich viele, die jetzt Beschwerden haben, kennen es meistens schon, weil die Tests schon gemacht wurden oder gemacht werden sollten im Vorfeld, ja, je nachdem, was für Beschwerden vorliegen. Und diese Atemtests gibt's auch in ähnlicher Form für SIBO, nur bei der SIBO sollte man zwei Gasarten messen. Bei diesen Intoleranz messt man Wasserstoff. Das heißt, ich trinke was, was den Bakterien gut gefällt und dann atme ich Wasserstoff aus. Und diesen Wasserstoff in der Ausatemluft kann ich messen. Und je nachdem, wie dieser Anstieg ist, kann ich beurteilen, wenn der Anstieg sehr schnell ist, dann ist noch Dünndarm. Wenn der sehr spät kommt in der Zeit, dann ist Dickdarm. Und im Dickdarm ist normal, weil wir haben ja dort Bakterien, die auch Wasserstoff bilden. Die zweite Komponente ist aber Methan. Und Methanbakterien sollte man eigentlich gar nicht haben, außer im Alter, da wird es wieder normal, weil Methanbakterien bremsen uns ein. Die machen Verstopfungssymptomatik vor allem und die sollte man immer loswerden wollen, außer man ist jetzt über 70, 80, das ist wieder fast normal, dass Methanbakterien da sind. Man vermutet aber mittlerweile, weiß man nicht, wo Henne oder Ei, also wird es langsam im Alter und man fängt sich die Methanbakterien ein und es ist umgekehrt. Nur da therapiert man es eigentlich nicht, wenn man nicht wirklich Beschwerden hat. Ja. Aber das ist wichtig in der Unterscheidung, weil beide brauchen unterschiedliche Therapiearten.
Gut, aber das heißt, wenn jemand jetzt überhaupt mit Reizdarmbeschwerden einmal zu dir kommt, gibst du also meistens auch so einen Atemtest gleich mit oder machst du das?
Wenn die Beschwerden dazu passen, schon. Ja. Also wenn da kommt Schwangerschaftsbauch, sehr belastend, Aufstoßen, Druck nach oben, Völlegefühl, das nie weggeht, Durchfälle, wechselnde Dinge. Also das ist speziell eben auch dieser Blähbauch, der hängt. Und man merkt, es geht nicht weg. Ja. Also da ist immer so das Erste, wo ich an SIBO denke und wo ich dann sage, naja, da machen wir schon einen Atemtest. Und ganz wichtig ist eben der Atemtest mit Wasserstoff und Methan. Kann man sogar im Internet mittlerweile bestellen, wo man selbst den Test zu Hause macht und dann wegschickt in ein Labor, wo es eben Gaschromatographie gibt. Also das sind teure Geräte, das kann man in der Praxis kaum machen. Also in einem Labor wird es gemacht. In Wien gibt es gute Labore, die das machen. Und das ja ganz unterschiedlich. Also es ist natürlich vor Ort sehr viel angenehmer.
Und lass uns dann gleich jetzt über die Therapie reden, auch von der ärztlichen Sicht, weil du hast jetzt gute Tipps gegeben, die man machen kann. Aber was macht man denn? Gibt es da dann Medikamente? Muss man was nehmen, wenn man sowas hat?
Ja, also Es gibt mehrere Ansätze, das heißt, antibiotische Therapie ist die klassische Therapie mit verschiedenen Antibiotika und da ist es ganz wichtig zu wissen, was für eine Art von SIBO es ist, weil eine reagiert nicht unbedingt auf das eine Antibiotikum, das andere wieder nicht. Ja. Und dann gibt es noch jetzt mittlerweile eine dritte Art von Schwefelwasserstoff-SIBO, die dann überhaupt nicht auf Antibiotika wirklich reagiert, sondern wieder auf Bismut. Und das ist auch wichtig zu wissen, dass da die Dosierungen passen müssen, dass die Dauer passen muss und dass eine Begleitung da ist. Ja, weil es gibt natürlich Nebenwirkungen, keine Frage. Und da muss man gut begleiten und auch gut darüber sprechen, was Sinn macht. Bei mir ist es so, ich habe auch Phytotherapie-Ausbildung und ich begleite die Menschen dann auch phytotherapeutisch, das heißt mit Pflanzenheilkunde. Oft auch von Anfang an mit Pflanzenheilkunde, weil es gibt pflanzliche Antibiotika. Und diese pflanzlichen Antibiotika kann man auch kombinieren miteinander. Funktioniert sehr gut, muss man ein bisschen einen längeren Atem haben und ein bisschen achtsamer sein. Nebenwirkungsprofil ist ähnlich. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagt, naja, pflanzlich, ich habe keine Nebenwirkungen, überhaupt nicht. Wo eine Wirkung, da auch eine mögliche Nebenwirkung. Und dann funktioniert das auch in der weiteren Therapie. Also bei mir ist es so, wenn jemand sagt, ich habe die Schnauze voll, ich will jetzt wirklich, dass das jetzt sofort, also ungeduldig, dann sage ich, naja, dann lieber klassische Antibiose und danach die Phytotherapie, also danach die pflanzliche Therapie. Man muss 3 bis 6 Monate in Kauf nehmen, je nachdem, wie lang die Beschwerden schon gehen. Also wenn ich jetzt sage, naja, ich habe vor 3 Monaten einen Magen-Darm-Infekt gehabt, komme da nicht mehr runter, weil ich war im Peru und seitdem ist das so, habe irgendeinen Keim gehabt. Und dann sage ich, gut, antibiotische Therapie, gut gegangen, fertig, wiedersehen, das passt dann schon.
Und muss man immer etwas machen, wenn man so eine Besiedelung hat? Endet das dann irgendwann mal ganz übel oder bleibt es einfach immer bei diesen Beschwerden?
Also in der Medizin gibt es ja meistens immer oder nie, gibt es ja nicht im Leben. So wie es im Leben so ist. Es gibt viele Patientinnen und Patienten, die unterschiedlichste Sachen machen, wo es dann wieder weggegangen ist. Das heißt, Lifestyle, sind wir wieder beim Gleichen. Ja? Mhm. Also gesunder Lifestyle ist ein Punkt und es ist auch Entspannung ein Punkt. Also es gibt viele verschiedene Wege, die nach Rom führen und auch komplementärmedizinisch nach Rom führen. Nur es kommt darauf an, wer vor mir sitzt. Ist es der gestresste Manager, der auch nach der Therapie keine Zeit hat, sich Zeit zum Essen zu nehmen, weil wie esse ich, ist mir viel wichtiger als was esse ich. Mhm. Das heißt, kann ich mich hinsetzen und kauen? Tue ich nur essen oder Handy scrollen dabei? Das heißt, Fokus ist woanders. Also wir können das alle. Wir können alle verdauen und was lesen. Ja, das ist kein Problem. Aber wenn man Beschwerden hat, dann ist das Erste, ja, wieder so ein Hilfsmittel, ein akutes, wie esse ich? Also mit jemandem zusammen, dann geht es ja auch ums Essen, das passt. Aber esse ich achtsam, weiß ich überhaupt, was ich da esse?
Und kaue ich auch oft genug, weil die Verdauung ganz beginnt im Mund.
Ja, genau. Absolut.
Ja.
Genau. Wenn ich mal Kerndeln hinten sehe, dann habe ich nicht gut gekauft.
Ja, genau.
Aber einige Patienten, die dann kommen und sagen, mein Darm, der verdaut nicht. Ich habe da hinten, also unverdaut, das ist völlig, also es ist abartig. Naja, das fängt schon weiter vorne an. Da kann jetzt der arme Darm nichts dafür.
Genau, kauen hätte schon geholfen.
Genau.
Liebe Birgit, deine Praxis ist in Steyr in Oberösterreich. Mhm. Wer mit dir ins Gespräch kommen bzw. einen Termin haben möchte, ich habe all deine Kontaktdaten in den Shownotes verlinkt. Und neben Reizdarm und SIBO hast du ja noch einige Spezialgebiete mehr. Dazu zählen zum Beispiel Proktologie, haben wir ja wie gesagt in der letzten Folge schon über Hämorrhoiden gesprochen, Endoskopie, Nährstoffmedizin, Longevity und Biohacking, aber auch Darmhypnose.
Ja.
Was ist denn das bitte?
Ja, also das kommt aus den Leitlinien, da habe ich das gelesen, für Reizdarm und habe gedacht, was ist denn Darmhypnose? Also das war vor, ich glaube, 5, 6 Jahren oder schon länger. Auf jeden Fall ist das so effektiv wirksam, dass ich mir dachte, das gibt es ja nicht. Besser als irgendwelche anderen Medikamente, das muss ich lernen. Und habe das in Wien da bei verschiedenen Ärzten und Ärztinnen gelernt, über Jahre und wende das wirklich erfolgreich an.
Ja, aber langsam, wie? Du lenkst dich auf die Couch und du hypnotisierst oder wie geht das?
Nein, also es hat wenig zu tun mit der Showhypnose, wo man sich das vorstellt, weil die hat eigentlich die Hypnose so ein bisschen kaputt gemacht, wo man sich den Hypnotiseur mit dem schnipsenden Finger vorstellt. Mhm. In Wahrheit machen wir ein Gespräch, wo ich dich in Tiefenentspannung bringe, also so wie du das kennst von Meditationen vielleicht, wo man so eine Traumreise macht, ja, nur ist es in der Meditation so, dass es meistens geführt ist, ja, ganz streng geführt ist. In der medizinischen Hypnose hat es einen Einleitungsteil, der wie in der Meditation so ähnlich verschwimmend, also das ist ganz ähnlich und dann geht es um bestimmte Wortwahl, die du mir vorher auch schon sagst. Ja. Ich kann jetzt nicht über das Wasser reden, wenn du einen Wasserunfall gehabt hast zum Beispiel, das ist völlig bescheuert. Also ich muss schauen, was sind deine Ressourcen? Also findest du deinen Hund ganz toll? Findest du deine Kinder toll? Findest du dein, was auch immer? Musik. Und das baut man dann so ein bisschen ein in ein offenes Bild, was man aber selber für sich dann gestaltet in der Hypnose. Und es gibt auch die Hypnose im Dialog. Das heißt, wenn du in vollständiger Entspannung bist, dann darf das Unterbewusstsein sprechen. der Kopf passt aber immer noch auf. Das ist jetzt so, wenn ich was Falsches sage oder dir das nicht taugt, dann bist du wieder draußen, dann bist du auch wieder wach komplett und sagst, also das taugt mir jetzt nicht. Ja. Also das ist jetzt nicht so, dass das, ja, eben diese Vorstellung außer Kontrolle und ich mache Sachen, die ich, also ich kann kaum die Banknummer
auslösen. Genau, aber du kannst Darmbeschwerden damit lindern.
Genau. Okay. Und das ist das, wenn man da hingeht zum Beispiel, wenn man eine Körperreise macht zum Beispiel, ich reise in deinen Ort, der immer schon gesund war, da wirst du mir jetzt rational was sagen, was du glaubst, dass das so ist wie das Herz oder die Lunge. Kommen ganz seltsame, lustige Sachen raus, wenn man in Unterbewusstsein ist, kommt das Bauchhirn, sage ich mal, raus und erzählt ganz andere Sachen. Das kann magisch sein, das kann was ganz, ja, was man nicht so versteht, ja, aber das macht dann schon Sinn. Und dann schaut man an den Ort, wo es vielleicht nicht so ganz funktioniert und den kann man dann so sukzessive reparieren.
Das ist wirklich eine ganzheitliche Medizin, die du da anbietest, weil das ist ja sehr psychologisch und vor allem, da sind wir wieder beim Parasympathikus, Entspannung.
Und das ist absolute Entspannung, aber dann auch mit dem konkreten Auftrag, dass der Darm ganz normal funktionieren darf. Und das ist, fühlt sich gut an, das ist auch was Gutes, das ist nichts, wo man Angst haben muss. Ja. Selbsthypnose ist der Trick dabei, das heißt, die bringen den Patienten auch bei, dass sie Selbsthypnose machen. Und sich dann selber in solche Situationen bringen, wo sie sagen, durch ein Fingerreiben oder durch Ohrlapperl drucken oder sowas, erinnere ich mich an den guten Ort, an meine Ressource, atme gut durch und dann kann ich das auch wieder herstellen. Geht aber nicht über Training. Mhm. Also das geht nur, wenn ich das oft wiederhole. Das braucht viel Engagement auch in die Richtung.
Wahrscheinlich hilft sogar mehr als nur dem Darm, sondern dem allgemeinen Nervensystem.
Richtig, ja, ganz genau.
Ihr hört Gesund und Glücklich, den Lifestyle-Podcast von Kathi Bellowitsch. Tipps zum Thema Gesundheit.
Zurück zu Reizdarm und SIBO. Ich habe hier drei Fragen bzw. Aussagen aus meiner Community und du sagst mir bitte, wahr oder falsch. Reizdarm ist rein psychisch.
Falsch, aber sowas von.
Aber wird einem immer wieder gesagt, glaube ich.
Natürlich, weil es eben eine Ausschlussdiagnose ist. Wir finden nichts und das ist, glaube ich, das Frustranste, was man hören kann, wenn man wirklich Beschwerden hat und jemandem wird nicht geglaubt. Mhm. Also wenn ich hilflos vor einem Arzt, einer Ärztin sitze und die sagt, naja, aber sie haben nichts, sie müssen einfach nur entspannen, dann geht man mit dem Gefühl auch raus, ja, wahrscheinlich spinne ich wirklich. Weil das ist jetzt nicht so, dass die Menschen rausgehen und dann sagen, na, das war jetzt völlig blöd, ich gehe zum Nächsten. Natürlich passiert das auch, ja, aber der Großteil sagt dann, ach so, ja, wahrscheinlich bin ich wirklich. Also wahrscheinlich muss ich wirklich jetzt gleich sofort Psychotherapie und alles machen. Ich meine, in der Begleitung macht es vielleicht auch manchmal Sinn, keine Frage, aber oft auch nicht.
Genau. Bei Blähungen hilft einfach weniger Essen.
Bitte nicht. Das arme Mikrobiom, der Darm braucht einfach ganz viel und viel Verschiedenes. Und das sollte man nicht lassen, da sollte man eher auf die Suche gehen, warum man das nicht vertragt. Bitte nicht.
Bitte nicht. SIBO kommt immer wieder. Das ist auch eine Frage und das ist nicht ganz so.
Oft. Also immer wieder würde ich gar nicht so sagen, sondern oft. Und da spielt wieder die Rolle, wenn man mal draußen ist, dass es SIBO therapiert worden ist, dann Rückfallprophylaxe ist wirklich Lifestyle. Das sind die Dinge, die achtsam essen, schauen auf mich. Die Wahrscheinlichkeit, dass es wiederkommt, die gibt's. Aber die kann man deutlich senken, indem man auf sich wirklich achtet.
Also Reizdarm und SIBO, die Probleme sind also nicht im Kopf, sondern im Darm und dort kann man ganz konkret ansetzen. Mhm. Nicht vergessen, die Signale des eigenen Körpers wahr und auch ernst nehmen, nicht drüber hinwegfegen, achtsam bleiben, hast du auch gesagt, bewusst essen und unbedingt, wie so oft im Leben, auf sein Bauchgefühl hören.
Absolut.
Das alles kann enorm helfen, um auch in Zukunft gesund und glücklich zu bleiben. Liebe Dr. Dinnewitzer, liebe Birgit, äußerst interessantes Gespräch.
Ja, super.
Ich habe sehr viel gelernt.
Dank. Wirklich?
Sehr, ja, absolut.
Schön.
Danke für dein Kommen.
So gerne. Vielen Dank.
Und ich sage danke fürs Zuhören, fürs Abonnieren und für eine schöne 5-Sterne-Bewertung. Und wir hören uns bereits nächste Woche wieder zu einem neuen spannenden Thema rund um unsere Gesundheit. Und bis dahin, bleibt gesund und glücklich.
Das war Gesund und Glücklich, der Lifestyle-Podcast von Kathi Bellowitsch.